Podcast Immobilien, Architektur, Design in Berlin und Deutschland. Heute mit wieder mal meinem Podcast-Buddy Quang. Hallo Quang.
Hallo, hallo.
Und mit Sven Schmidt-Büttner von der Unternehmensgruppe Krebs. Hallo Sven, schön, dass du hier bist.
Hallo.
Hallo. So, hat geklappt. Wir haben uns kennengelernt vor ein paar Wochen, jetzt so 2 Monaten, glaube ich, auf der Bautech. Da hast du einen extrem inspirierenden Vortrag gehalten über das Thema Smart Home. Und da das ein Thema ist, was wir ja auch im Podcast uns ziemlich genau anschauen und was uns sehr interessiert, habe ich dich gefragt, ey, hast du einfach mal Lust zu so einem Interview? Und dann ein paar Mal hin und her telefoniert, wir haben uns auch noch privat getroffen und haben auch geschäftliche Sachen miteinander besprochen. Und jetzt sitzt du hier, schön, dass du da bist.
Ja. Ich freue mich auch.
Okay, cool. Was wir am Anfang immer machen, wir fragen unsere Interviewpartner, also was machst du, wo kommst du her?
Und genau, kannst du unseren Hörern kurz einen Überblick geben?
Genau.
Also, was hast du früher gemacht? Wie bist du halt zu dem Job, zur Position, zu der Idee gekommen, wo du jetzt gerade bist? Dann habe ich noch einen groben Überblick halt einfach bekommen, wer Sven eigentlich ist.
Ja. Okay, ja, dann würde ich mal anfangen. Also aktuell bin ich Projektentwickler bei der Unternehmensgruppe Krebs. Darüber haben wir uns auch kennengelernt.
Genau.
In dem Kontext leite ich die Projektentwicklung für das Projekt Future Living Berlin. Das war eben auch das Projekt, das ich auf der Bautech vorgestellt habe für den Bereich Smart Home, Smart City. Mhm. Das ist ein Leuchtturmprojekt, das wir entwickelt haben. Und zu der Unternehmensgruppe an sich bin ich gekommen, zu meinem Hintergrund. Ich bin Diplom-Wirtschaftsingenieur, habe mich im Studium schon ziemlich detailliert mit dem Thema Energie plus Haus beschäftigt. Das studiert beim Professor Dr. Fisch. Das war so mein Eingangsbereich in dem Bereich Energietechnik, Gebäudeautomation. Und der zweite Lehrstuhl, der sich im Wirtschaftsbereich bei mir mit dem Thema beschäftigt hat, war Informationsmanagement. Das ist die Professorin Robra Bisanz, die quasi das Thema Informationsmanagement in der Automobilbranche bei Volkswagen mit betreut hat. Und über diese Schnittmengen bin ich dann gekommen, okay, wie schaut das Thema Informationsmanagement, Smart Home in den Wohnungen im Gebäudesektor aus und wie gibt es da Lösungen, die wir eben auch entwickeln können. Nach dem Studium habe ich mir dann eben angeguckt, was für Projekte gibt es in dem Bereich. Ich habe den Herrn Klaus Krebs kennengelernt, den Visionär und Grundideengeber des Projekts, und habe mich dann beworben, bin mit ihm ziemlich schnell ins Gespräch gekommen und wir haben festgestellt, dass wir eine gemeinsame Schnittmenge haben, und dann bin ich damals in das Projekt eingestiegen und habe als Junior-Projektentwickler angefangen und mittlerweile mit meinem Team eben die Gesamtverantwortung für die Entwicklung mit Herrn Krebs zusammen übernommen.
Klasse. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist Klaus Krebs eigentlich im großen Maßstab verantwortlich für die Schlangenbader Straße.
Genau.
Genau, also echt in den 70er Jahren ein total innovatives Projekt gewesen. Die Überbauung halt der Stadtautobahn.
Genau.
Ja. Von meinem Geschäftspartner wohnt die Mutter dort drin. Ich war leider noch in keiner Wohnung, aber mein Geschäftspartner ist Architekt und ist immer wieder begeistert von der Schlange, weil damals schon Grundrisse, Ideen, Split-Levels umgesetzt wurden, die ihrer Zeit ja echt weit voraus waren.
Ja, das ist ein Grundansatz. Also Klaus Krebs hat damals das Architekturbüro, als er angefangen hat, von seinem Vater übernommen. War sein erstes Projekt tatsächlich auch, die Schlange. Das war damals Thema bei ihm im Studium, die Autobahnüberbauung. Die hat er dann gleich ins Büro mit eingebracht und zielführend auch umgesetzt. Und das hat sich auch so weiter, immer weiterentwickelt bei ihm. Er hat sich immer geguckt, was für Anforderungen gibt es in der Gesellschaft, wie können wir die lösen. Und in letzter Konsequenz war die Anforderung, die er jetzt erkannt hat, war das Thema demografischer Wandel, Energiewende, Mobilitätsverhalten. Wie können wir vernetzte Technologien da so einsetzen, dass sie wirklich einen Beitrag leisten im Wohnumfeld?
Sehr spannend. Und du hast gesagt, irgendwie, das ist das aktuelle Projekt in Adlershof. Kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen und unseren Hörern, die auch nicht aus Berlin sind? Also
genau, wie das funktioniert. Genau. Vielleicht ganz kurz noch, wo in Adlershof und warum Adlershof eigentlich auch gerade so super spannend ist in Berlin.
Ja, also in Adlershof, ich weiß nicht, ob das den Hörern allgemein ein Begriff ist, ist einer der größten Technologiestandorte Europa weltweit. Ich glaube, der 10. größte Technologiestandort weltweit. Das heißt, wir sitzen dort sehr viele Unternehmen, die sich mit innovativen Technologien auseinandersetzen, sei es Corning, die Glasfaseranschlüsse machen, sei es Siemens, sei es die Allianz. Das ist ein wachsender Standort eben für Technologie-Companies in Berlin. Über 1000 Firmen sitzen da. Und was sich in den letzten Jahren herauskristallisiert hat, das ist auch ein gefragter Wohnstandort eben. Und da gibt es ein großes Wohnquartier, das von der Stadt erschlossen wurde, Wohnen am Campus. da haben wir mit unserer Idee für diesen Leuchtturm für Smart City eben ein Grundstück bekommen von der Stadt und da steht unser Projekt und wird der Leuchtturm für dieses Thema auch in dem Quartier werden.
Cool. Wie funktioniert oder was ist die Besonderheit eures Projekts? Wir haben uns halt insbesondere halt über diesen Smart Home Ansatz schon mal recht intensiv unterhalten. Was ich auch spannend finde, ich glaube, es ist ein Mehrgenerationen-Projekt.
Genau, es ist ein Mehrgenerationen-Projekt. Die Grundidee dahinter war, wie können wir diese Smart-Home-Technologie im Endeffekt einmal realisieren und wirklich für unsere Bewohner zugänglich machen. Und da haben wir uns hingesetzt zum Projektanfang und haben uns wirklich überlegt, wer lebt eigentlich in unserem Quartier. Also haben wirklich uns mit Designern zusammengesetzt und Tagesabläufe für unsere Bewohner entwickelt, haben geguckt, welche Anforderungen bestehen eigentlich im täglichen Leben von einer Familie, von einer WG, von aber auch älteren Menschen, die Alltagsunterstützung benötigen, um wirklich ein selbstständiges Leben zu führen, und haben dann geguckt, wie Technologien in dem alltäglichen Leben unterstützen können und sind dann eben zu einer Basisausstattung und Technologie gekommen, die eben das Leben sicherer, einfacher, komfortabler, ökologischer und mobiler machen.
Okay, wie muss ich mir das vorstellen? Also was wenn ich in so eine Wohnung reinkomme, begrüßt mich dann eine Stimme oder was sind so die Essentials? Also, oder dass man sich das besser vorstellen kann, weil Smart Home ist ein riesengroßer Begriff. Für die meisten ist es noch gar kein Thema. Für die meisten Projektentwickler erst recht nicht. Die bauen gerade, meine Person inklusive. Wir versuchen halt irgendwie so schnell wie möglich das halbwegs noch an den Kosten irgendwie hochzubauen. Was sind so Vorteile? Was bringt das dem Bewohner auch, wenn er halt dort wohnt? Oder wie funktioniert das?
Ja, es gibt also ganz unterschiedliche Perspektiven. Du hast gerade die Bewohnerperspektive eben angesprochen. Da geht es, wenn wir jetzt uns mit den älteren Menschen beschäftigen, die eben Unterstützung im Alltag benötigen, kann die Wohnung sie unterstützen, indem sie beispielsweise über die Türzutrittskontrolle die Wohnung verlassen, sich alle Geräte abschalten, auch Gefahrenherde, wie Herd beispielsweise. Mhm. Das ist ein energetischer Ansatz bei uns auch dahinter. Wir haben einen Plus-Energiestandard, den wir eben anstreben, in dem auch die Wohnungen dazu beitragen, dass bei Verlassen der Wohnung eben die energetischen Geräte wie Heizung oder auch Stromquellen abgeschaltet werden. Und wir haben aktives Management, in dem wir die Energie, wenn sie vorhanden ist, wir haben Photovoltaikanlagen auf dem Dach, auch direkt von den Geräten, die sich im Gebäude, aber auch im kompletten Quartier eben wie Carsharing vorhanden sind, dass die sich dann mit dieser Energie auch aufladen, damit wir keine Verluste haben.
Ah, okay. Speichert ihr das auch? Also es ist ja, gerade geht ja der Trend auch, Elon Musk hat, glaube ich, damit angefangen, ich weiß jetzt nicht, wie die Firma heißt, halt seine Sonnenenergiefirma, halt jetzt wirklich richtig Batterien halt im großen Maßstab zu bauen, so dass man das puffern kann. Es gibt jetzt, ich habe mich selber auch mal damit beschäftigt, so einen Autark-Faktor, also halt, ich bin dann zu so und so viel Prozent autark von der öffentlichen Stromversorgung. Also speichert ihr das auch zwischen oder speist ihr nur ein und kassiert halt quasi diese Umlage, die man dafür bekommt? Mhm. Die ist ja nicht mehr so hoch.
Nee, unser Ziel in dem Projekt war, lokale Energien möglichst direkt zu nutzen. Mhm. Genau, und dafür haben wir einmal einen Wärmepufferspeicher. Das heißt, wir wandeln unsere Energie auch in Wärme um. Über Wärmepumpen, die Photovoltaik-Energie. Also wir nehmen die Abwärme und über eine Wärmepumpe produzieren wir dann eben Warmwasser. Das speichern wir zum einen inzwischen und dann haben wir auch Batteriespeicher. Und für dieses Gesamtenergiekonzept, das wir entwickelt haben, arbeiten wir mit der Firma Panasonic zusammen, die sich das Projekt auch als Leuchtturmprojekt auf die Fahnen geschrieben hatte. Mhm. Die haben in Fujisawa ja schon eins der ersten großen Smart-City-Projekte entwickelt, in der Nähe von Tokio. Da war ich letztes Jahr auch zu Besuch. Das ist auch ein spannendes Projekt, das eher diesen kompletten Quartiersansatz noch in einer ganz anderen Dimension verfolgt. Das war ein ehemaliges Produktionsgelände von Panasonic, das die umentwickelt haben zum Wohnstandort. Und in dem fruchtbaren Austausch mit Panasonic haben wir eben auch für unsere Quartiersgröße da ein gutes Konzept gefunden.
Was macht denn dieses Quartier von Panasonic so aus? Also was ist da sozusagen smart? Also wie darf man sich das vorstellen?
Das Quartier in Fujisawa, da ist der übergreifende Ansatz in Japan ist eben das Thema Energie, weil Panasonic da auch führend ist. Und die versorgen sich auch komplett über erneuerbare Energien autark in dem Quartier. Und da ist auch die Einbindung, Tesla hat da auch mehrere Fahrzeuge da, der Mobilität im Quartier ist Thema. Mhm. Dann ist es so, dass sie eine einen übergreifenden Ansatz haben, der sich auch mit dem Thema des altersgerechten Wohnens eben auseinandersetzt. Also demografischer Wandel ist in Japan noch ein viel größeres Thema als bei uns in Deutschland, weil die Überalterung der Gesellschaft da noch weiter fortgeschritten ist. Und die haben die Themen aber nicht auf einer Quartiersebene, auf einer kleineren Campusebene, sondern auf einer Quartiersebene gelöst, indem sie auch die Verbindung zwischen Ambulanten und Pflegediensten und Krankenhäusern in den Quartieren mit den Wohnungen eben vorgenommen haben.
Wie muss ich mir vorstellen, wenn dann, ich sag jetzt mal, wenn einer da umfällt oder einem Schlaganfall oder was ja passieren kann in dem Alter, bekommt man das dann mit oder wird das irgendwohin gemeldet und wie merken die das?
Genau, aktuell ist es so, dass also in dem Quartier in Tokio ist es so, dass die Pflegedienste und die Ambulanzen eben mit den Häusern interagieren. Mhm. Bei uns im Quartier wird es so sein, dass wir gerade Gespräche mit Kooperationspartnern führen, die über ein Inaktivitätstracking eben mit, wenn der Bewohner das freischaltet, für diese Pflegedienste eine Überwachung des Wohnumfelds garantieren kann. Das heißt, wenn jemand stürzt und über einen gewissen Zeitraum Inaktivität gemessen wird, wird es an den Pflegedienst gemeldet. Der Pflegedienst fragt danach oder tritt in Aktion und prüft bei dem Bewohner, ob ein Unfall vorgefallen ist. Mhm. Und sollte das der Fall sein, leistet er Unterstützung.
Also im Grunde wie so ein Hausnotrufdienst.
Ne? Genau, wie ein Hausnotrufdienst, aber mit einer Automatisierung dahinter.
Ja,
also,
ja meine, aber vor allem auch mit einer kompletten Überwachung, nicht? Das ist ja, also ich kann mir vorstellen, dass das wahrscheinlich dann so datenschutzmäßig ist die Datenschutzerklärung, die derjenige dann unterschreiben muss, die ist wahrscheinlich mehrere Meter lang. Ja.
Die wird nicht schlimmer als Google sein.
Ja, die wird nicht, genau, die wird nicht schlimmer als Google sein. Aber trotzdem natürlich, also für Leute, die halt älter sind, alleine leben, finde ich das einen extrem coolen Ansatz. Weil die Familie ist halt nicht den ganzen Tag da.
Aber sowas gibt es auch. Also ich war ja früher im Hausnotrufdienst, ich habe Zivildienst geleistet und habe das sozusagen auch selbst gemacht. So, ne? Und, also ich kann das so irgendwie, da ein Gerät, das hast du mit dir umgetragen, dann hast du drauf gedrückt, heutzutage ist es ja wohl so, irgendwie, es misst dann halt wie so ein iPhone, dann halt auch ist gestürzt oder sowas und dann baut es eine Komplikation halt auf. Und ihr tragt das Konzept dann noch weiter quasi, dass dann so Sensoren in der Wohnung dann
genau
sowas erkennen.
Also für uns geht es darum, in dem Quartier eine Grundausstattung zu finden, die für jedermann praktikabel war. Okay. Also wir haben Präsenzmelder in den Räumen und wenn man die Wohnung betritt, kann man darüber eine Lichtsteuerung auslösen. Ja. Man kann aber über diese Präsenzmelder eben auch Inaktivität messen.
Ja.
Und uns geht es darum, dass wir eine sehr einfache und günstige, also preisgünstige und auch also für ein Geschäftsmodell für die Zukunft relevante Ausstattung finden, die für verschiedene Themen genutzt werden kann.
Okay.
Und da ist es eben so, dass wir die Informationen, die in der Wohnung anfallen, die schalten wir nicht frei für jedermann, für den Pflegedienst. Das heißt, der Bewohner zieht in die Wohnung ein, hat eine lokal vernetzte Wohnung, die überhaupt nicht online ist, die auch vollkommen datensicher ist, kann mit dieser Wohnung interagieren, kann seinen Schalter drücken, Licht anmachen, kann, also wie wenn ich in die künftige Wohnung gehe, wenn er jetzt zusätzliche Funktionalitäten aber freischalten will, beispielsweise er möchte die Wohnung per Sprache steuern, dann haben wir eine vorgefertigte Semantik hinterlegt. Er legt sich einmal bei einem Sprachsteuerungssystem, sei es Google, sei es Alexa oder welche Sprachsteuerungssysteme immer noch aufkommen, ein Konto an, schaltet es frei, geht dann in die Datenerklärung mit dem Anbieter und kann dann seine Wohnung über die Sprache steuern. Aber das ist ein Vorgang, den quasi der Bewohner selbst mit den verschiedenen Anbietern macht. Und auch im Bereich Pflege. Es ist so, dass ein Inaktivitätsservice eben zur Verfügung steht. Den kann der Bewohner aktivieren, wenn er möchte. Mhm. Und er kann, wenn er möchte, auch in diese Aktivierung eben mit einbeziehen, dass ein Dritter im Pflegedienst eben ihn dabei unterstützt. Er kann das aber auch für seine Kinder freischalten oder für seine Eltern oder für wen auch immer. Also okay. Das ist eine freie Entscheidung, die der Bewohner dann quasi selbst trifft.
Okay. Damit seid ihr natürlich auch immer up to date, nicht? Also wenn ihr halt quasi dann die Systeme, die sich dann auch verändern werden im Laufe der Jahre, weil wir hatten uns überlegt halt im Vorgespräch, okay, also wie updatest du das? Aber wenn du das halt mit Alexa oder wie die alle heißen, halt dann auch austauschen und immer wieder neu nutzen kannst, dann stellt sich die Frage automatisch nicht. Ja, cool.
Also es ist so, es ist ein System in der Wohnung verbaut und dieses System ist auch updatefähig und es ist offline funktionierbar, aber wenn ich jetzt eine Fernsteuerung der Wohnung eben von außerhalb, ich möchte, dass meine Wohnung sicherer wird und habe eine Alarmfunktion, das ist nicht gleichzusetzen mit einer Alarmanlage, das heißt, ich bin weg und es passiert irgendwas in meiner Wohnung, die Präsenzmelder melden das oder die Tür- oder Fenstersensoren, dann kann ich eine Nachricht bekommen auf mein Handy, es tut sich was in meiner Wohnung. So, und um diese Fernmeldung und Fernsteuerungsfunktion aber zu aktivieren, muss ich mich auch einmal bei dem Systemanbieter anmelden, Datenschutzerklärung unterschreiben und kann diese Funktion dann nutzen. Das können wir als Vermieter nicht machen, da muss ich einen eigenen Account hinterlegen, um diese zusätzlichen Funktionen eben zu aktivieren. Und das ist einfach Möglichkeiten, mehr an Möglichkeiten, die der Bewohner bei uns im Quartier einfach hat. Mhm. Und ich glaube, das wird in Zukunft auch gang und gäbe sein, dass das so sein wird.
Kostet das was, den Bewohner?
Den Bewohner an sich kostet es in diesem Projekt nichts. Mhm. Also das bedeutet, wir haben Partnerschaften mit den verschiedenen Unternehmen, die eben teilweise uns auch aufgrund des Modellcharakters des Projekts eben ihre Lösungen mit zur Verfügung stellen. Teile kaufen wir auch ein. Aber grundsätzlich in der Bewertung ist es so, dass es sich in einer Wohnung für diese Grundausstattung um 2.000 bis 4.000 Euro mehr Kosten handelt.
Okay, 2 bis 4. Also das ist dann das, was der Projektentwickler...
Genau, das ist das, was der Projektentwickler für die Ausstattung an Hardware, eben da muss ein Server in den Elektronikkasten, da müssen verschiedene Klemmen eingebaut werden, die miteinander sprechen. Also das wird bei uns über den Strom gelöst. Mhm. Und das ist einfach ein einmaliger Mehraufwand, den die Entwickler haben. Aber dann ist die Wohnung auch wirklich... Zukunftsfähig.
Okay. Und wie sieht so ein Szenario dann so für jemanden wie mich zum Beispiel aus? So? Mhm. Ja? Also ich bin jetzt irgendwie, was bin ich jetzt? Das ist 2018, ich bin jetzt 38 Jahre alt, ne? So, habe irgendwie 2 Kids und irgendwie, genau, würde eine 4-Raum-Wohnung beziehen. Irgendwie was sind so die Benefits für mich irgendwie in einem Smart Home?
Also die Benefits für dich, dafür musste ich dich natürlich noch ein bisschen besser kennenlernen. Okay. Aber wenn ich, Sancho, du bist ein sehr lifestyle-orientierter junger Mann für mich mit Familie. Das heißt, also zum einen hast du alle Themen, die du auf dem Smartphone hast, die du bisher über dein Smartphone regelst, Termine, die ganze Servicewelt, die dahinter steckt, in deinen App-Stores, kannst du in der Wohnung nutzen, ohne auf dein Smartphone zu gucken. Das ist schon mal irgendwie ein Wert. Dann hast du die Thematik Energie, Mobilität, also bei uns im Quartier. Du hast einen klaren Blick darauf, was verbraucht meine Wohnung für Energie, was in Energiequellen, die ich ausschalten möchte. Dann hast du ein Thema, wenn deine Kinder irgendwie zu Hause sind und du möchtest irgendwie, du hast das Bedürfnis danach zu checken, ob sie wirklich zu Hause sind, könntest du es machen. Du könntest auch deine komplette Automatisierung der Wohnung abstimmen. Das heißt, wenn du deinen Fernseher anmachst, fahren Jalousien runter und das Licht geht runter. Also du kannst Bestimmungen verfeinern. Wenn du im Urlaub bist, kannst du Anwesenheit simulieren, also dass dein Sicherheitsgefühl quasi steigt, in dem Licht an- und ausgeht. Du
würdest das find ich spannend.
Informationen darüber bekommen, ob sich was in deiner Wohnung eben tut, wenn was vorfällt. Also es gibt einen ganzen Blumenstrauß an Thematiken. Und da sind wir aktuell dabei, diesen Blumenstrauß zusammenzustellen und den auch vorkonfiguriert den Bewohnern zur Verfügung zu stellen und so ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, wie kann ich mein Leben sicherer, komfortabler und auch ökologischer und nachhaltiger machen.
Okay. Mhm. Ja, ich finde es ganz interessant, weil ich habe mich jetzt 3-mal erwischt auf irgendwelchen Reisen, wo ich dann halt abends ins Hotelzimmer gegangen bin und gesagt habe, irgendwie Alexa Licht, ach scheiße, geht ja gar nicht.
Mhm. Ja, weil, Alexa also, war nicht da.
Ja. Alexa war nicht da und das irgendwie war nicht verknüpft. Also ich finde, ich persönlich irgendwie habe das zu Hause, ich habe dieses ganze Lichtzeug irgendwie in total rudimentärer Ausstattung, so, aber man gewöhnt sich extrem schnell daran, irgendwie das einfach im Wohnzimmer irgendwie oder bei uns im Wohnzimmer einfach das Licht über Alexa gesteuert. Also wir haben einfach Licht an, Licht aus und das setzt sich total fest. Also wie gesagt, ich gehe abends ins Hotel irgendwie rein und wundere mich immer, dass das nicht funktioniert und dann stelle ich mir, ach ja, stimmt ja, das ist hier noch nicht vorhanden. So, ne?
Naja,
also das finde ich irgendwie zum Beispiel interessanter dran. Dann anderes Szenario, irgendwie total lustig. Ich habe mich erst zufällig gestern mit jemandem unterhalten, einen von unseren Jungs, schade, dass er jetzt hier sein kann, Tobi, der ist da total drauf, also der ist halt irgendwie so ein Early Adapter und irgendwie hat auch irgendwie das Apple HomeKit irgendwie komplett ausgereizt mit allem, was dazu gehört. Und der hat so eine lustigen Automatismen gebaut, wie, also scripted, wie, okay, wenn jemand zu Hause ist und der Bewegungsmelder meldet Bewegung nach so und so viel Uhr und die Uhrzeit ist halt der Sonnenuntergang, der dann gezogen wird, dann mach sowas wie so eine Art Klolicht an, ne? Also einfach ein Licht, was 2 Minuten angeht, auf dem Weg zum Klo. Und danach auch automatisch wieder aus. So, ne? Aber nur wenn jemand da ist, nur wenn die Sonne schon untergegangen ist. So.
Also wir sind ja
fand ich total lustig. Ja. So, ne? Und da sieht man, glaube ich, so ein bisschen den Anfang, was dann noch so alles weiter sprühen kann. Ne?
Also unsere Zielgruppe, da sind ja nicht die Early Adapter, bei uns geht es auch so ein bisschen darum, wir haben klare Betriebsziele, unser Investor, das ist die GSW Sigmaring, das ist eine 100%ige Tochter vom VDK, also Verband Deutscher Kriegsversehrter, ist einer der größten Sozialverbände, die haben einen riesen Wohnungsbestand. für die ältere, also viele Kriegsversehrte haben halt da Wohnungen nach dem Zweiten Weltkrieg zugewiesen bekommen, die managen die. Und da geht es darum, im Bestand Lösungen zu finden, die wirklich Unfälle vermeiden. Das heißt, du hast das Thema Licht angesprochen, wir haben die Nachtlichtautomatisierung. Das heißt, wenn es dunkel wird draußen, älterer Mensch steht nachts auf, wird das Licht automatisch angehen, damit auch Gefahrenquellen irgendwie erkannt werden. Dann das Thema eben, das hast du schon richtig benannt auch, das ist super, wenn ich die Wohnung verlasse, also unterstützen beim Gehen, was passiert beim Kommen, was passiert beim Kochen, was passiert, wenn ich den Raum verlasse, die Küche. Das sind alles Themen, die wir auch mit den Anwendergruppen, die sich bei uns im Quartier finden, diskutieren und gucken, welche Lösung passt zu welchem, zu welchem Patienten. Gerade ist es so, dass wir in unserem Wohnbestand selbst in der Unternehmensgruppe ein Mädchen haben, das vom Bus eben überfahren wurde und das jetzt ein querschnittsgelähmt ist, wo das Thema Sprachsteuerung auf einmal eine ganz andere Relevanz hat. Du hast es gerade im Kontext des Lifestyles genannt. Bei uns ist es so, dass wir gerade wirklich dieses Mädchen halt befähigen wollen, wirklich ein mündiges Leben in ihren eigenen vier Wänden zu führen und besprechen und diskutieren mit dem Mädchen und der Familie, wie können wir sie unterstützen, dass sie die Funktion eben auch steuern kann. Das heißt, wenn sie nachts ins Bett geht, von ihrem Bett aus sicher gehen kann, wenn sie sagt, sie möchte alles ausschalten, dass alles ausgeht, wenn sie von ihrem Bett aus den Fernseher anschalten möchte, das machen könnte, wenn sie ein Paket bestellen möchte, das auch den Paketdienst durch die Tür reinlassen kann, auch über ein Video, das sie dann zugeschaltet bekommt, auf ihr Handy, ihr Tablet, auf dem Smart TV, gucken kann, wer ist vor der Tür und dann auch Freunde, Bekannte eben einlassen kann und ortsunabhängig die Fähigkeiten hat, eben das Haus und ihr Leben in Griff zu haben im eigenen Heim.
Okay, das ist ein cooles Beispiel.
Also das sind so bei uns die Themen, die so ein bisschen gerade aufgegriffen werden. Und das, was du gerade genannt hast, das heißt bei uns der Vibe.
Ja. Das ist der Vibe.
Das ist der Vibe.
Okay. Wir sind im Vibe. Okay.
Und da bin ich, da haben wir gerade eine junge Design-Thinkerin, die auch am Hasso-Plattner ihre Ausbildung gemacht hat. Da sind wir gerade dabei. Also uns ging es in dem ersten Schritt darum, wirklich sichere Betriebsziele festzulegen, die unseren Bewohnergruppen allgemein eine Unterstützung geben im Quartier. Das, was ich gerade angesprochen habe, auch Sprachsteuerung, Barrierefreiheit weiterzudenken, eben Gefahrenquellen zu vermeiden, über Abschaltautomatismen die lokale Energie direkt zu nutzen, Energie zu sparen. Und im nächsten Schritt geht es darum, was macht richtig Spaß in der Wohnung. Sei das, dass ich auf einmal per Sprachsteuerung meinen Fernseher anmachen kann, und mein Yoga-Programm spielt sich automatisch ein im Raum über, wir haben Audio-Feedback in der Wohnung. Das heißt, wir können auf einmal im Raum agieren über Sprache und es gibt ganz neue Interaktionsmöglichkeiten. Das ist das Thema, was ich mit deinem Handy angesprochen habe. Du hast deine Runtastic-App auf deinem Telefon, wenn du in deine Wohnung gehst du rein, willst du, dass dein Sportprogramm eigentlich auch die Daten von deinem Sport in der Wohnung aufgibt. Dann schaltest dein Yoga-Programm ein, Fernseher geht an, du kriegst dein Teaching und die Daten werden, wenn du willst, weitergespielt an deine Sportdatenbank. Essen, du stehst in der Küche, wir haben wohnverstellbare Küchen, gehst rein, die Küche fährt hoch. Wir haben einen Küchenanbieter, der auch schon ein Content-Management-System dahinter liegen hat, wo Rezepte draufgespielt werden können. Ofen geht an mit der optimalen Vorheiztemperatur, du stellst dein Essen rein, gehst weg, bist dir sicher, dass es nach einer Viertelstunde, 20 Minuten je nach Rezept fertig wird, nimmst es raus, Kühlschrank, hast du eine Kamerafunktion drin, bist du unterwegs, weißt nicht, was du im Kühlschrank hast. Mit einem intelligenten Algorithmus kann dir direkt gesagt werden, was für Rezepte du kochen kannst und welche
Ingredients
du noch brauchst. Die kannst du automatisch bestellen. Kommst du nach Hause, den Bestellservice kannst du entweder selbst reinlassen oder in unsere Paketbox einliefern. Also diese ganzen Komfortthemen, die sind gut und die sind auch interessant und die machen richtig Spaß. Aber uns ging es auch nochmal in dem Projekt, auch mit unserem Investor darum, wirklich die Relevanz, weil das ist das, was bei diesem Smart-Home-Thema immer so ein bisschen außen vor gelassen wird. Diese ganzen Spielsachen, die sind vielen bekannt. Aber wenn ich jetzt mit Projektentwicklern und Investoren rede, geht es darüber, wie können wir wirklich einen Wert in der Gesellschaft mit diesen Themen schaffen. Datensicher, mündig und auch zielführend. Und da sind die Themen eben für uns. Sicherheit ist ein großes Thema. Dann das Thema Pflege, wirklich, wie können Pflegedienste gezielt unterstützt werden, auch um bei denen auch andere Business Cases zu triggern, Personal reduzieren. Also wie kann ich von der Ferne steuern? Ich war bei der Charité neulich in dem Thema Gesundheit, haben die ein Leuchtturmprojekt aufgesetzt für die Region Brandenburg, wo sie Herzpatienten betreuen über die Ferne. Und die müssen aber noch eigene Infrastrukturen schaffen im ländlichen Bereich. Das heißt, die müssen da hingehen und müssen Technologie anbauen und haben da überhaupt keine Relevanz dazu.
Also genau, ich glaube, das nennt sich noch Telemedizin.
Genau, nicht? Telemedizin.
Genau, Telemedizin. Ne?
Und wie können wir über eine Infrastruktur, wir haben Fernseher hier, wir haben Präsenz, wir haben alles in der Wohnung. Mhm. Das Einzige, was wir erzielen müssen, das haben wir in dem Projekt geschafft, mit Industriepartnern, die die Technologien zu entwickeln, Schnittstellen öffnen, damit wir anfangen können, die zu konfigurieren und dritte Parteien mit einbinden können, mhm, um eben so Themen wie das von der Charité beispielsweise mit zu
unterstützen. Genau. Ja, das ist ein echtes Problem, dass in diesen infrastrukturschwachen Gebieten halt sich keine Ärzte mehr ansiedeln wollen, ja, und die einfach nicht wissen, wie sie halt da die Versorgung sicherstellen. Die wandern halt alle ab und die alten Praxen werden nicht wiederbelebt. Die versuchen das mit der kassenärztlichen Vereinigung irgendwie gegenzusteuern, indem halt in den Ballungszentren keine Sitze mehr vergeben werden. Aber mit entwickelnden Ballungszentren gibt es auch immer mehr Leute, die genug Geld haben und die einfach privat versichert sind. Und dann lösen das die Ärzte halt so.
Das ist natürlich ein demografisches Problem auch. Ne? Also
ja, klar, es ist auch ein kaufmännisches Problem für die Ärzte.
Irgendwann hat der Arzt ja auch zu wenig Patienten, um eine Praxis entsprechend zu betreiben.
Also, genau. Also das ist, also ich wollte das jetzt auch gar nicht, das wollte jetzt kein Ärztebashing werden, ganz im Gegenteil.
Nö, es ist ja ein Problem, was sich stellt.
Also, genau.
Ich finde den und Ansatz
gut. Das ist der gut. Ansatz, ist natürlich genial.
Dann, Technologie hilft dir, eine Brücke zu schlagen, dann ist das natürlich gut. So, keine Frage.
Ja, und dann ist es halt mal kein White-Moment, sondern es ist halt dann wirklich an der Stelle was echt Sinnvolles. Cool, krass. Was mich auch interessieren würde, wie ihr das Thema planungsmäßig umsetzt. Arbeitet ihr schon mit BIM? Also ganz kurz, BIM heißt Building Information Modeling. Das ist ein neues System, oder neues ist auch nicht, gibt es ja schon etliche Jahre, wo der komplette Planungsvorgang datenmäßig total erfasst wird. Also es geht los mit 3D-Visualisierung des Baukörpers, sämtliche Planungen wie TGA, Statik, alles läuft halt zusammen in eine einzige große Datei, so muss man sich das vorstellen. Nutzt ihr das schon, oder?
Ja, also wir planen in 3D.
Ja.
Wir sind in dem Projekt Generalplaner auch,
mhm,
und haben eine 3D-Planung, die hinterlegt ist. Man muss sich immer angucken, welche Aufwände da dahinter stecken, weil ein 2D-Plan ist bei einer Planungsänderung schneller geändert als ein 3D-Plan. Also wir stecken da auch noch in den Kinderschuhen allgemein, ja, was die BIM-Thematik auch angeht. Aber es ist vor allem sinnvoll für eine transparente Information an alle, jetzt auch wenn man über dieses Thema Integration von Technologien nachdenkt. Es ist so, wenn man über eine Semantik von der Sprachsteuerung nachdenkt, muss ja jedes Gerät in der Wohnung, genau da, wo es auch sitzt, eindeutig benannt werden, damit es auch ansteuerbar ist und auch getriggert werden kann, mhm, über Sprache. Und das wird immer relevanter, da eben so eine transparente Planung, mhm, zu gestalten, die auch wirklich verständlich ist, wo man auch zeigen kann, welche Themen befinden sich wo und wie ist die Ausleuchtung von Sensoren. Das ist ein Thema. Es kommen ganz neue Anforderungen auf uns an. Wie planen wir die Präsenz in der Wohnung? Gibt es ja bisher noch keine Anforderungen, mhm, in diesem Bereich.
Also ich merke es halt bei mir im Bereich, wir planen auch noch in 2D, noch konsequent. Und ich sehe halt, klar, der Plan ist schneller geändert, aber die Kommunikation mit den anderen Beteiligten, also mit Statiker, Haustechniker und was weiß ich, hängen ja dutzende Leute teilweise dran, ehe das halt dann so durchgestellt ist, das ist halt eine riesen Fehlerquelle und es dauert halt unglaublich Zeit. Also ich rede mir da gerade so ein bisschen den Mund fusselig und versuche alles ein bisschen in die Richtung reinzudrücken, kann das natürlich aber nicht. Also ich bin ja nur der Projektentwickler und nicht der Architekt. Würde mich aber freuen, wenn das sehr viel mehr umgesetzt werden würde, weil ich glaube, dass andere Länder sind da viel weiter als wir. Gerade die Skandinavier und vor allem auch die Chinesen. Die Chinesen planen ihre Häuser fast komplett nur noch so. Mhm. Und ja, ich glaube, wir werden da so ein bisschen rechts überholt gerade oder links, je nachdem. Ich finde das ein bisschen schade. Deswegen auch halt meine Frage. Aber wenn auch ihr die Probleme habt, die halt dann schon doch relativ weit fortgeschritten in der Thematik drinsteckt, dann beruhigt mich das ein bisschen. Ja.
Naja, ist auch nicht. Es ist halt ein Learning. Es ist ein, mhm, Prozess einfach auch, weil du erstmal die Leute dazu brauchst, die überhaupt diese Themen begleiten können und auch leisten können. Plus es sind meistens mehr Kosten.
Klar.
Beim Investor.
Mhm.
Das heißt, aktuell in Berlin ist ein großes Thema kostengünstiger Wohnraum. Und wenn man da immer mit neuen Themen kommt, die eben auch dann einfach nur kostensteigernd sind im ersten Blick,
mhm,
so muss man da halt auch mal bewerten, was für Mehrwerte man daraus zieht und wie das die Kommunikation vereinfacht, wie es Planungsprozesse beschleunigt und vereinfacht. Das sind Themen, haben wir in allen möglichen Bereichen. Also ich habe mir jetzt für die Projektentwicklung, weil mich dieses Betriebsthema auch interessiert, arbeite ich viel mit SketchUp, wo ich die Modelle teilweise nachbaue. Da gibt es dann Plugins von einer jungen Firma, die heißt Kala, wo man eben schon ziemlich frühzeitig seine Betriebskosten auch so ein bisschen einschätzen kann. Also das sind dann Berechnungsmodelle dahinter, die mit der Zeichnung Massen ziehen, energetische Bewertung, bin ich im ENF-Bereich, automatisiert abrufen, okay, bewerten und ausspucken. Und du kannst schon dann ein Energiedesign während deines gestalterischen Prozesses eben mitbewerten. Und wir arbeiten halt, ich arbeite eng mit meinen Architekten zusammen, das heißt, da ist ein Austausch, der sowieso sinnvoll ist. Und wenn man sich die Grundstücke in Berlin anschaut, manchmal hat man auch gar nicht so viel Spielraum. Das heißt, deine Architektur ist von der Kubatur oft auch schon vorgegeben. Das heißt, ich kann dann als Projektentwickler mich eigentlich auch schon hinsetzen und kann selbst das Spiel anfangen und bekomme da auch ein anderes Gefühl für meine Projekte tatsächlich.
Wie wirkt sich das ganze Thema aus nachher in der Bewirtschaftung des Hauses? Treibt das die Betriebskosten hoch oder eher langfristig vielleicht sogar nach unten, weil die Energiekosten sich, also das vielleicht auffangen?
Also in dem Bereich haben wir noch kein abschließendes Ergebnis. So, es ist natürlich so, mehr Technologie im Gebäude wirkt sich natürlich auch erstmal auf die Betriebskosten aus, weil die natürlich auch gewartet, also du hast Wartungskosten, wenn du eine Anlage kaufst, ein Tür-zu-Tür-System mit integrierter Aufzugsteuerung, dann sind da Kosten dahinter, die natürlich begleitet werden müssen. Und was die energetischen Einspareffekte geht, da haben wir noch keine abschließenden Ergebnisse, da kann ich keine Aussage dazu treffen. Aber umso früher man sich auf einzelne Systeme festlegt, die dann auch in dem Betrieb von einem gemanagt werden, umso besser ist es. Also schlanke Systemarchitektur, das, was ich gesagt habe, nicht 5, 6 Systeme, sondern 2, die gut funktionieren, gut dimensioniert sind, dann ist das auch handelbar.
Okay, cool. Ja. Kurz, oder nicht kurz, sondern eher lang, vielleicht ein bisschen was zu dir noch. Wir haben, also erstmal vielen Dank, das war super aufschlussreich. Wir fragen unsere Gäste einfach auch immer noch so ein paar persönliche Sachen. Ja. Aber da fällt mir noch eins ein, was ich auf gar keinen Fall vergessen möchte. Wo siehst du den Markt? Wie wird sich das deiner Meinung nach entwickeln? Das ist jetzt zurzeit alles ziemlich gehypt, also die Grundstückspreise steigen exponentiell an. Es gibt so gut wie nichts. Ich habe gerade gestern mitbekommen, dass das Eckwerk, also auch so ein Leuchtturmprojekt, gecancelt wurde. Ob das jetzt entsteht, das weiß keiner so richtig. Hält dieser Hype an? Beruhigt sich das wieder? Ist Berlin wirklich so heiß, wie alle sagen? Oder?
Ja. Welche Rolle spielt Digitalisierung?
Das ist also vielleicht auch ein Punkt. Also
das ist ja so ein Ding. Ne? Also wir zum Beispiel haben jetzt gerade von Mercedes eine große Kampagne fertig gemacht. Da ging es auch ganz groß irgendwie in der neuen A-Klasse um dieses neue Interface, was die gebaut haben. Also sie haben komplett Schwarzsteuerung drin. Hey Mercedes, es ist ein riesiges Display eingebaut. Und hättest du vor 5 Jahren einfach gesagt, dass Automobilkäufer sich ihr Fahrzeug aussuchen anhand der Größe des Displays und dass Schwarzsteuerung ein Kaufkriterium sein wird, so, ja? Dann hätten alle mit dem Kopf genickt und gesagt, irgendwie, nee, also, das glauben wir jetzt mal nicht. So. Ja. Und das ist jetzt manifestiert und es ist auch eine Zeitenwende. Also dieses High-End-System wird jetzt im kleinsten Modell eingeführt, in diesem Fall, also in der A-Klasse.
Von unten nach oben.
Muss man auch hier in einer total klassischen Branche hat die Digitalisierung auch von unten einfach von der Nachfrageseite quasi aus komplett das umgeräumt.
Ne? Ja, also generell, man muss sich ja nur die Vergleichsstätte anschauen. Mein kleiner Bruder ist Koch in London.
Okay.
Und wenn man sich die Preise und in dem Gegensatz auch die Qualität der Wohnungen in London anschaut, dann denke ich auch, dass Berlin immer noch weiter wachsen wird. Mhm. Was so ein bisschen dagegen spricht, ist natürlich aktuell in Berlin, wie viele zahlungskräftige Menschen gibt es, die sich das leisten können, diese Entwicklung zu gehen. Aber mit einem Zuzug von jährlich 80.000, 90.000 Menschen denke ich, dass sich der Stadtkern, vor allem der innere S-Bahn-Ring, auch noch weiter nach oben bewegen wird. Ich glaube, dass man Stadtentwicklung ein bisschen neu denken muss, auch als Projektentwickler, und andere Akzente setzen muss. Vor allem jetzt die Region zwischen dem neuen Flughafen, wenn er denn endlich fertiggestellt wird. Also da, wo wir auch sitzen mit unserem Projekt in Adlershof. Das wird, glaube ich, ein Entwicklungsgebiet werden an der Spree und raus, was super viel Potenzial hat, wo jetzt auch schon kulturelle Ansiedlungen stattfinden über Künstlerkolonien, die ja immer einen ersten Indikator dahin geben, wo vielleicht auch
eigentlich schön,
genau, was eigentlich schön ist. Oder besser gesagt, die Quartiere auch erstmal schön machen und neue Perspektiven auf Bereiche eben entwickelt werden. Ich denke, da gibt es super viel Potenzial. Und ich würde mir ganz im Gegensatz wünschen, dass eben Berlin nicht so zentralisiert gedacht wird, sondern eher dezentraler als Stadt gedacht wird, wie andere Städte auch. Also dass jetzt das neue Museum von Herzog de Meuron wieder in den Innenstadtbereich gesetzt wird, anstatt da irgendwie in den Außenbereich mal irgendwie reinzugehen und da ein Zeichen zu setzen, um die Stadt weiterzudenken und dem Wachstum auch eine Chance zu geben, sich auch kulturell auf neue Bezirke auszuweiten. Das würde ich mir wünschen, und das wäre für alle gut. Und da sind wir als Projektentwickler eben auch
eigentlich auch gefragt.
Gefragt, genau.
Wir hatten ein Interview mit Konrad Berker, auch ein Architekt, recht bekannter, ja, in Italiener. Das war ein super spannendes Interview, der Berlin halt auch so einen Sonderstatus einräumt. Er meinte halt, es sind halt eigentlich 12 Städte, nicht? Wie viele Bezirke hat Berlin? 12?
Quasi wie die Kieze, genau. Sind eigentlich wie Städte.
Wie so kleine Mini-Städte, die halt eigentlich autark auch funktionieren, oder nicht nur eigentlich, sondern die funktionieren autark und sind halt super miteinander verbunden, sodass auch immer halt ein Austausch stattfindet, aber man trotzdem das Gefühl hat, man wohnt halt nicht in so einem riesen Loch wie Mexico City oder so, ja, wo alles eins ist. Und die Stadt wächst zwar massiv nach außen weiter, aber es gibt keine richtigen Grenzen. Ja, und das passt auch zu dem, was du gerade sagst, dass es halt dann schön wäre, wenn halt so die Außenbezirke deutlich mehr Aufwertung erfahren würden. Das liegt in unserer Hand als Projektentwickler absolut, weil wir können, jetzt gehen wir das hier so. Ja. Okay, weil wir können natürlich mit spannenden Projekten, ja, die Leute anziehen, da halt so einen Gegenpol schaffen. Ja, coole Idee. Hast du so eine Art Tipp, wo du sagst, okay, also du kennst dich gut aus mit Immobilien, mit gerade halt in Berlin, so an unsere Hörer, wo du sagst, ey, das ist vielleicht eine Sache, also jetzt nicht vielleicht oder vielleicht doch, einfach rein zu investieren oder zu sagen, das kann im Kleinen, das kann auch im großen Stil sein. Kümmerst du dich selber darum? Also sind so Investitionen auch bei dir auf privater Ebene ein Thema
in Immobilien? Auf privater Ebene aktuell noch nicht. Ich bin ja erst in 2-3 Jahren im Geschäft.
Also okay. Man kann nie früh anfangen. Ja.
Ich arbeite daran. Aber ansonsten denke ich, dass Berlin an sich ein super interessanter Markt ist, und ja, die Außenbereiche. Ich glaube, auch Adlershof, wir hätten vor, also ich habe die Investitionen ja tatsächlich nicht getätigt. Die hat Herr Krebs getätigt, und die Vision zu haben, mit dem Projekt vor 3-4 Jahren da in dem Bereich zu gehen. Die Entwicklungen sind rasant, und Adlershof mittlerweile attraktiver Investitionsstandort, und da muss man eben daran weiterdenken. Ich halte Adlershof für interessant, und in diesem ganzen Flughafenbereich, da können richtig schöne Sachen entstehen, wenn die richtigen Projektentwickler
dran sind. Ich hab's jetzt verstanden. Ja.
Wink mit dem Zaunfall.
Obwohl ich ganz klar sagen muss, ich habe mich vor 2-3 Jahren halt nicht getraut. Ich hatte das Grundstück auch, also halt auch im Auge, habe es mir auch angeguckt, aber fand Adlershof noch noch nicht weit genug entwickelt oder wie auch immer, oder irgendwie nicht richtig fancy. Also wir Projektentwickler wollen ja auch immer so schöne Projekte machen, nicht, die dann auch so richtig toll aussehen, und das konnte ich mir in Adlershof damals noch nicht vorstellen, aber ich muss ganz klar sagen, ich lag daneben. Also das hat sich exorbitant gut entwickelt. Ja. Okay, kommen wir jetzt zu dir. So, was treibt dich an? Was ist so dein Ding? Warum stehst du morgens auf? Was treibt dich aus dem Bett?
Aus dem Bett treibt mich der Spaß am Leben an.
Okay, cool. Das ist mal eine echte Aussage. Ja, die hatten wir bis jetzt auch noch nicht. Ja, aber wir hatten nur, aber der Spaß am Leben ist gut. Das ist schon mal, da bist du schon ganz
top. Top,
ja. Top, top.
Also alle gestaltenden Menschen, die sich mit uns Gedanken darüber machen, wie wir die Zukunft gestalten können, ich finde das super. Also ich finde finde meinen Job super, da auch alle Perspektiven irgendwie zu vereinen, sei es Architektur, aber auch die wirtschaftlichen Betrachtungen, also wie verhalte ich mich in dem Konstrukt des Kapitalismus, kann man ja da sagen, wie kriege ich wirtschaftlich, baue ich wirtschaftlich gute Projekte und Produkte und wie haben die einen Wert für die Gesellschaft? Das ist eigentlich das, was mir Spaß macht, und da auch immer wieder in Diskurs und Dialog zu gehen und da dann an den Kern der ganzen Themen ranzukommen und zu verstehen, was für ein Wert das für uns, für die Natur und für den Rest hat.
Ich muss an meinen eigenen Zielen noch arbeiten. Ich merke jetzt gerade. Ja. Nee, sehr cool. Was machst du, um wieder runterzukommen? Also bist du irgendwie, machst du Sport, Meditation oder was anderes, was dich wieder, ich sag mal, so erdet? Und weil ich weiß, wie stressig der Job ist. Man ist ja doch permanent unter Strom und braucht irgendwie so einen Ausgleich.
Ja, auf jeden Fall. Also Bewegung. Ich bin tatsächlich vor einem Jahr komplett aufs Fahrrad umgestiegen in der Stadt und hätte nie gedacht, dass es so einen positiven Effekt für mich hat. Dann gehe ich gerne in die Natur, am Wochenende raus aus der Stadt, irgendwie in Ruhe zu finden, und treibe auch ein-, zweimal die Woche Yoga. Und wenn ich den nächsten Schritt in meiner persönlichen Entwicklung, die Ziele, die ich mir gesetzt habe, mal realisiere, dann würde ich auch noch regelmäßige Meditation betreiben.
Okay. Hast du schon mal probiert?
Habe ich schon, ja. Also ein Freund von mir arbeitet beim Institut für Meditation und Neurowissenschaften. Das ist ein spannendes Projekt auch in Berlin. Arbeiten auch mit der Medical School zusammen.
Ja.
Siemens Villa, da war ich beispielsweise am Montag bei einer schönen Veranstaltung, wo wir 3 Stunden Yoga und danach Meditation im Garten gemacht haben. Ist ein Trend, der kommt, der immer mehr kommt, durch die Beschleunigung der kompletten Gesellschaft, und einfach mal in Ruhe für sich sein, ist einfach was einen unglaublichen Wert hat und auch Klarheit in vielen Bereichen.
Ja, also
vor allem bei einem selbst. Ne?
Genau, vor allem bei einem selbst. Also ich möchte es auch, wir haben es jetzt in fast jedem Podcast irgendwie als Thema. Ich will mich auch nicht permanent wiederholen, aber in so einem Gespräch ist das halt, dass man dann doch wieder erzählt, was man vielleicht schon, was unsere Hörer vielleicht schon wissen. Ich bin immer mehr drauf, also ich mache es jetzt wirklich jetzt jeden Tag und habe es am Anfang gefühlt gemacht. Also gibt ja dann so verschiedene Apps, mit denen man das machen kann. Bin aber jetzt weg davon und merke, dass das einfach mal eine Viertelstunde Ruhe und gar nichts zu machen, Augen zu schließen, tief zu atmen, dass das wahnsinnig viel bringt. Und ich merke auch jetzt die Tage, wo ich meditiere und wo ich dann mal nicht meditiere. Und ich komme durch die Tage, wo ich meditiere, deutlich, deutlich besser durch. Und es ist, und das hat jemand, der wirklich völlig frei ist von jeder Esoterik. Also ich bin echt ein bodenständiger, eher wissenschaftsgläubiger Typ und habe eigentlich so mit fernöstlichen Weisheiten und so gar nicht halt so viel am Hut, aber es funktioniert. Drugs. Ja.
Also ja. Ich kann da nur zustimmen. Ich finde es sinnvoll und gut, aber wirklich dann die Energie zu haben, das jeden Tag in seine tägliche Routine zu integrieren, das ist ein Schritt. Also da bist du schon weiter als ich.
Ja, ich bin ja auch ein paar Tage älter und es ist halt, man muss dann einfach einen Platz finden, wo man das halt gut unterkriegt. Bei mir ist es jetzt morgens. Wir hatten letztens mit Nikolai Jäger ein super Interview, der hat den Miracle Morning ins Gespräch gebracht, den er regelmäßig macht. Ich habe mir anschließend dann auch das Buch geholt und auch mal durchgelesen. Kannte dann viele schon oder mache einfach viele schon. Es ist wirklich morgens das frühe Aufstehen, das bringt viel.
Glory Hours.
Ja, genau. Glory Hours. Und man hat halt einfach mal Zeit auch dafür, die man sonst am Tag, wenn es so losgeht, wenn so der allgemeine Wahnsinn ab 9 Uhr dann zuschlägt, dann ist halt einfach keine Zeit mehr dafür, sich mal eine Viertelstunde hinzusetzen und mal zu meditieren. Da klingelt 10-mal das Telefon und 20 E-Mails ploppen auf. Da finde ich dann auch keine Ruhe, aber tatsächlich morgens schaffe ich es. Also morgens habe ich dann einfach mal eine Viertelstunde Ruhe und dann kriege ich das auch hin.
Ja. Ja. Geil. Sven, wie sieht deine Traumimmobilie aus und wo steht sie oder wohnst du vielleicht sogar schon da drin? Ne?
Meine Traumimmobilie ist mein Zelt im Wald.
Ja, das ist cool.
Das musst du einfach für unsere Hörer einmal ausführen. Wir hatten es im Vorgespräch schon gehabt, aber ich will es doch einfach nochmal kurz aus.
Ja, also ich komme ursprünglich aus Bamberg, aus dem Landkreis Bamberg, auch vom kleinen Dorf, und bin ziemlich naturverbunden. Und mich hat es aber schon immer auch dann irgendwie in die Stadt gezogen, um diese Auseinandersetzung, Dialog und die Inspiration, die einfach die vielen Menschen, die da um mich rum sind, mir eben geben und auch zu meiner Entwicklung auch beigetragen haben und beitragen. Aber so ab und zu reißt mich halt, dann nehme ich mein Fahrrad, packe mein Hillenberg, Zelt ein und fahre los und gehe Wildcampen und finde das einfach super, sich an den See hinzuknallen, gar nicht zu wissen, wo ich am Abend schlafe. Ich fahre los, lauf los, ende irgendwo, finde eine schöne Stelle, schlag mein Zelt auf, übernachte da, gehe früh im See baden, pack meine Sachen zusammen und ziehe weiter. Das macht einfach Spaß.
Auch eine der coolsten Antworten gesagt.
Ne? Eine der coolsten Antworten. Echt gut. Krass. Das Zelt. Und was ist das für ein Zelt?
Das ist ein super, also ich hatte immer das Problem, ich kann mich daran erinnern, als ich früher mit den Jugendgruppen auf Zeltlager ging und hatte von meinem Papi das Aldi-Zelt, dabei.
Okay. So was hatte ich auch zu Hause.
War es, wenn es kalt war, war es kalt, wenn es heiß war, war es richtig heiß. Und die Qualität in so einem Zelt zu schlafen, die sind total unterschiedlich. Das ist wie wenn man eine Immobilie baut und ich habe mir ein richtig gutes Zelt gekauft, ein Zwei-Mann-Zelt, das ich innerhalb von fünf Minuten aufgebaut habe und wenn ich da drin liege, ist mir warm und ich denke, ich schlafe unter freiem Himmel mit frischer Luft. Also es ist ein super
System.
Ja.
Okay. Okay, also wir kommen auf dein Angebot, was wir im Vorgespräch hatten, zurück. Vielleicht machen wir wirklich mal eine Tour und bleiben mal eine Nacht im Wald. Ja.
Sehr gut.
Vielleicht noch ein Content-Tipp. Das fragen wir auch jeden unserer Gesprächspartner. Liest du? Hast du Bücher, die dich vielleicht persönlich weitergebracht haben, wo du sagen kannst, okay, die kannst du empfehlen? Oder gibt es so ein Buch vielleicht, wo du sagst, ey, das habe ich gelesen und das hat einen großen Einfluss auf mein Leben gehabt?
Oder auch einen Blog oder halt ähnliche.
Also ich hatte, als ich das Arbeiten angefangen habe, ich habe ziemlich viele Freunde, die ziemlich frei sind, Künstler sind oder auch ein kritisches Thema aus der linken Szene zum Thema Arbeit an sich haben und habe mich mit dem Begriff auseinandergesetzt, Arbeit, Freiheit und bin da irgendwie über meine Recherchen nicht so wirklich weitergekommen, weil ich kein komplettes Bild gekriegt habe und dann bin ich auf Reklam-Textsammlungen zu Themen Freiheit gekommen oder auch zu Themen Arbeit, wo so grundphilosophisch aufgearbeitet wurde, was hat Marx zum Arbeitsbegriff gedenkt, aber auch was hat so verschiedene Philosophen, welche Definitionen, Perspektive haben die auf das Thema Arbeit oder Freiheit entwickelt und habe die Bücher gelesen und die haben mir wirklich diesen Blumenstrauß an Perspektiven mal offengelegt und mir super weitergeholfen, da auch irgendwie meine Definition für diese Themen zu finden und das fand ich super. Also das fand ich eine super Hilfe, weil Philosophie ist ein wichtiges Thema. Verschiedene Perspektiven auf Phänomene oder auch Begriffe zu erhalten und die dann für sich auch selbst auszulegen. Und
was ist deine Philosophie zum Thema Arbeit?
Zum Thema Arbeit?
Ja, das finde ich spannend. Ich weiß nicht, wenn du es jetzt erzählen willst.
Ja, also ich habe das Reklamheft noch nicht abgeschlossen, aber für mich ist Arbeit eine Selbstverwirklichung und Gestaltung und auch eine Sinnfindung, an der ich mich abarbeite und für mich auch eine Reflexion, wie möchte ich mich in der Gesellschaft verhalten. Also ich kenne keinen Bereich, der irgendwie so die Auseinandersetzung mit verschiedenen Menschen und dem Zusammenleben eigentlich auch zusammenbringt und wie man da eben für sich seine Wertevorstellungen auch mit einbringen kann und selbst gestaltet sein Arbeitsfeld. Sei das in dem Dialog mit dir oder sei es in, ich überlege mir eine Unternehmensstruktur für einen neuen Bereich bei uns im Unternehmen, Smart Home Planung, wie möchte ich zusammenarbeiten und da auch einfach mutig sein und neue Formen und Wege finden, die eben einem entsprechen oder wo man ein Gefühl hat, wie man die realisieren möchte.
Das ist so ein cooles Schlusswort, dem möchte ich nichts mehr hinzufügen. Sven, super, danke. War ein geiles Interview, total Spaß gemacht. Die technische Panne bitte ich zu entschuldigen und ja, wenn euch das gefallen hat, wir freuen uns über Kommentare, Anregungen, Kritik, Tipps, auch wenn ihr es doof findet, schreibt uns was dazu. Coole Bude, der Podcast.
Danke. Vielen Dank.
Vielen Dank euch.
Bis dann.
Tschüss. Ciao.